Eintracht Braunschweig holt einen Punkt gegen den 1. FC Nürnberg und die großen Fragen nach dem Spiel sind: Taugt Lino Tempelmann zum Hoffnungsträger bei Eintracht Braunschweig? Ist der Knoten bei Jovan Mijatovic geplatzt? Und was hat Tobi Feuerhahn hinter der Südkurve gemacht? Viel Spaß!
Lars, ich habe eine These zum Eintracht-Spiel vom Wochenende und zur Zukunft in den nächsten 6 Spielen. Willst du sie hören?
Gerne.
Der Klassenerhalt ist jetzt durch Lino Tempelmann gesichert. Was meinst du?
Er hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Nach so langer Leidenszeit, nach so langer Ausfallzeit war er ja erstaunlich gut drin in der Partie. Ich fand, am Anfang hast du in gewissen Szenen noch gemerkt, dass er sich sehr früh vom Ball getrennt hat. Aber schade, dass er sich nicht belohnt hat bei seinem fast Seitfallzieher.
Hm. Dem einen oder anderen hätte man den einen Abschluss, den er von links so knapp Grundlinie aufs Tor gedonnert hat, wohl übel genommen. Lino Tempelmann natürlich nicht, dem nehmen wir nichts übel. Sondern hätten uns auf jeden Fall gewünscht, dass er sein Comeback mit einem Tor krönt. Aber an sich war es auf jeden Fall positiv. Und ich glaube wirklich arg fest, dass diese Rückkehr fest verbunden sein wird mit dem Klassenerhalt von Eintracht Braunschweig. Verbunden mit einer weiteren Personalie zumindest, bei der am Samstag ja auch endlich mal der Knoten geplatzt ist mit Jovan Mijatovic.
Bitte sag nochmal den Namen, den du sonst immer benutzt hast.
Pedrag Mijatovic, Jovanovic, alles was genau, so irgendwas mit Jovanovic am Ende ist. Mhm. Und uns hier wochenlang, eigentlich eher mich, durcheinander gebracht hat. Ja, auch der Mann hat erstmals getroffen und versprach danach im Gespräch so etwas wie, ich werde jetzt oder will jetzt jedes Spiel treffen. Und auch das wäre ja nicht ganz so verkehrt, wenn er diese Ansage durchzieht in dieser Saison.
Na, er steht noch bei -1, er hat 2 Tore verhindert und 1 geschossen.
Stimmt.
Gegen Düsseldorf und jetzt mit seiner Abseitsposition gegen Nürnberg. Aber als Stürmer gehst du dahin, oder?
Klar. So. Plus-Minus-Statistik gibt es ja im Eishockey, glaube ich. Und da wäre er jetzt bei -1, aber trotzdem dieser Punkt, den er mit seinem Tor auch mit reingeholt hat, absolut wichtig. Aber ich finde viel, viel zu wenig, weil Nürnberg wirklich grottenschlecht war. Eintracht erste Halbzeit fand ich auch schwach, war die schwächste Halbzeit unter Konetka, meiner Meinung nach. Da passte gar nicht viel zusammen, insbesondere im Spiel nach vorne. War da nichts zu sehen, ganz wenige Aktionen, nur bis zum Ende durchgedacht. Erst wurde es besser, als Mijatovic reinkam für den verletzten Sané, der offenbar Muskelprobleme hat und ja auch recht überraschend in der Startelf gestanden hatte. Danach wurde es ein bisschen besser, aber ich fand trotzdem auch, dass Mijatovic, der dann viel gearbeitet hat, viel zu wenig Unterstützung hatte im Angriffsspiel. Häuser war wie immer super engagiert, aber von den Flügeln auch Ranos ist mir viel zu wenig gekommen. Gomez war auf der linken Flügelposition auch nicht so stark wie sonst.
Ranos spielt ja leider auch den Fehlpass vor dem 0-1.
Ja, also da war es auch keine Überraschung, dass er zur Pause raus musste. Mal gucken, ob er noch viele Chancen bekommen wird, weil es ist nicht mehr viel jetzt einfach. Und solche Auftritte darfst du dir, finde ich, auch als Profi, der sich hier beweisen will, der diesen Weg genommen hat, um sich für eine Bundesliga-Mannschaft wieder in den Fokus zu spielen, um Erfahrungen zu sammeln. Du darfst dir so einen Auftritt nicht leisten, finde ich. Es war ja nicht nur dieser Fehlpass, es waren viele Aktionen, die einfach technisch nicht sauber waren, in denen er nicht so wirkte, als wäre er voll da. Auch klar, junger Spieler, war, glaube ich, auch mit der Nationalmannschaft unterwegs, hat ein bisschen was da gemacht. Aber dennoch darfst du dir, finde ich, so einen Auftritt nicht leisten. Dann kam Aaron Opoku rein, hat es besser gemacht, ist ja als Freigeist sehr wirkungsvoll in der Eintracht-Offensive, weil er Dinge macht, die anderen nicht machen, insbesondere mit seiner Schnelligkeit. Aber was ihm bisher so ein bisschen fehlt, ist mein Kritikpunkt zumindest, so Konsequenz. Also der spielt die Angriffe halt auch zu selten strukturiert zu Ende, entweder als Abschluss oder als Vorlagengeber. Da fehlt es mir an der einen oder anderen Stelle einfach an Feuer, Vollgas bis zum Ende durch. Aber er war auf jeden Fall ein belebendes Element.
Aber bei insgesamt 30 Hütten in dieser Saison ist das ja dann doch auch ein generelles Eintracht-Problem.
Das ist nicht nur ein Problem in dieser Saison, sondern seit der Zweitliga-Rückkehr, ich glaube, sind es 145 Tore in 130 Spielen, macht einen Schnitt von 1,11 Toren pro Spiel. Das heißt, Eintracht hat nicht erst seit dieser letzter oder vorletzter Saison ein Angriffsproblem, sondern eigentlich seit der Zweitliga-Rückkehr permanent. Und das geht so langsam, aber sicher auf die Nerven.
Mhm. Und kurioserweise gab es in der Premierensaison sogar die meisten Tore am Ende.
Ja,
wahrscheinlich auch durch Toni Uja, durch Manu Ferrei.
Und halt durch eine zweite Reihe beziehungsweise dritte Reihe, die dahinter auch so ihre 5-6 Tore geschossen hat mit Lauberbach und Kaufmann und Co.
Ich glaube auch ein Brian Henning war damals ganz gut dabei mit zumindest 4 Buden.
Ja, mit 4 Toren wärst du ja jetzt schon auf Platz 2 oder 3 der internen Torschützenliste. Mhm. Und klar ist es gut, wenn sich so Tore auf mehrere Schultern verteilen. Aber du siehst halt auch in Magdeburg aktuell, wie ein Stürmer, ein richtig guter Stürmer, eine komplette Wende herbeiführen kann.
Rolf Zukowski.
Genau, der kann nicht nur gut singen und Kinderlieder konzipieren, sondern auch Tore schießen. Der macht's halt überragend. Ich weiß, 15 Spiele, 16 Tore oder so etwas. Und
der ist ja eigentlich gar kein Stürmer, ne?
Aber kann es. Und haut die Dinger rein, hat auch gegen Eintracht getroffen. Und wird am Ende dafür sorgen, dass auch Magdeburg in dieser Liga bleibt, weil sie einfach diesen einen Abschlussstürmer haben und dazu auch jemanden wie Artig und noch 1-2 andere Leute, die permanent Torgefahr ausstrahlen. Und das muss sich bei Eintracht jetzt entwickeln. Und das vielleicht rückbezüglich zu den ersten beiden Personalien, die wir haben. Die beiden, Tempelmann und Mijatovic, können ja genau das sein bei Eintracht. Dieses Sturmduo, Angriffsduo, das auf dann insgesamt 4 Schultern nochmal meinetwegen 7-8 Tore verteilt in den letzten 6 Spielen. Und dann kannst du den Klassenerhalt hier feiern.
Ja, und Tempelmann von der Bank ist eine Bank.
Ja.
Ich würde ihn gegen Bochum auch noch nicht von Anfang an reinschmeißen, sondern das ganz behutsam machen, die ja wenige Zeit, die man hat, trotzdem nutzen. Und ich finde die Mischung da im offensiven Mittelfeld auch gemeinsam mit den Sechsern Flick Marie, die passt aktuell. Ich fand, ja, auch das hatten wir schon eben, die Personalauswahl in dieser ganz offensiven Reihe zum Start nicht ideal, aber auch das muss man Lars Kornetka lassen. Er hat es ja relativ schnell korrigiert und dann kam ja auch eine wirklich ansehnliche zweite Halbzeit.
Und man muss ja auch schauen, wie er das begründet. Ich hatte Lars Kornetka dann gefragt und Sidi Sané hat offenbar überragend trainiert in der Länderspielpause. Und das ist ja auch etwas, das viele Trainer uns vorher schon immer gesagt hatten, dass der Sané überragend trainieren kann und trainiert, dort überragendes Niveau hat, aber dieses eben viel zu selten ins Spiel transportieren kann. Dann ist es da vielleicht auch irgendwann eine Frage der mentalen Übersetzung vom Training ins Spiel in so eine Drucksituation hinein. Im Training hast du diesen Druck nicht, kannst aufblühen, dir gedankenlos deine Aktion durchziehen. Im Spiel wird es dann doch schnell ins Nachdenken übergehen. Und da scheint zumindest bei Sidi Sané und ja auch bei anderen so eine kleine Schwelle zu sein. Jetzt hat er eine Muskelverletzung und ob der in dieser Saison nochmal spielen wird, ist jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht klar. Aber wenn ein Jovan Mijatovic in der Form bleibt, dann führt an ihm ohnehin nicht viel vorbei. Und Lars Kornetka hat auch gesagt, das finde ich relativ spannend, er hat ja mal einen Spielfilm, den er vor den Spielen im Kopf durchgeht, also so autosuggestiv, malt er sich ja im Prinzip so ein Spiel aus, wie es läuft, in verschiedenen Varianten. Was passiert, wenn wir 0-1 hinten liegen, 1-0 führen? Was brauchen wir in der zweiten Halbzeit? Wie wechseln wir in einer idealen Partie und so weiter? Und es ist ihm halt auch wichtig, nicht nur wer in der Startelf steht, sondern insbesondere wer in den letzten 30 Minuten auf dem Platz steht. Das ist ja am Ende die Crunch-Time. Und vielleicht ist am Ende eine Endaufstellung sogar wichtiger als eine Startaufstellung. Und wenn du am Ende halt Leute wie Tempelmann und Mijatovic reinbringen kannst in eine Partie, die andere Spieler schon müde gelaufen haben, wo dann vielleicht doch der eine oder andere Meter bei den gegnerischen Verteidigern, Defensiven nicht mehr möglich ist, dann ist das eher auch eine veritable Herangehensweise an so ein Spiel.
Und mittlerweile kannst du ja deine halbe Elf auswechseln. So die Zeiten, in denen es nur 3 Wechseloptionen gab, die sind ja noch gar nicht so lange her. Mhm. Gefühlt kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das funktioniert hat.
Stimmt. Hatte ich mich auch am Wochenende, genau den Gedanken hatte ich auch noch mal, wie selbstverständlich diese 5 Wechsel sind. Und früher waren es halt 3.
Hast du ja den dritten noch mal aufgehoben für einen Stoßstürmer.
Oder hinten raus, um Zeit zu schinden. Aber das machst du jetzt halt mit 4 und 5 oder so. Und ja, jetzt hast du da mit Tempelmann und auch einem Mijatovic, der ja vorher auch schon bei der Nationalmannschaft getroffen hatte. Und auch Tobi hat es ja vergangene Folge hier prognostiziert, dass bei Mijatovic der Torknoten platzt. Allerdings hatte Tobi von 2 Toren geträumt. Die wurden es nicht. Es wurde nur eines, aber auch das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, wo auf welcher Position siehst du Lino Tempelmann in dieser Mannschaft?
Im Moment als Joker vorne drin oder auf der 10.
Okay, weil jetzt hat er ja links außen gespielt im Prinzip, wenn es dieses 4-2-3-1 weiterhin sein soll, wovon man ja ausgehen muss, dann hat Lars Konnetka mit dem Wechsel von Lino Tempelmann ja die Doppel-6 auch umgestellt. Also Tempelmann kam ja für Marie und dann wurde Aydin neben Flick auf die Doppel-6 gezogen und Gomez von links vorne nach rechts hinten und Tempelmann dann halt nach links vorne. Und als dann Häuser wenige Minuten später noch vom Platz gegangen ist, dann ist Tempelmann von der Linksaußenposition eher ins Zentrum gerückt und da ja auf diesen ganzen Metern dort vorne ist er, glaube ich, einigermaßen wertvoll, wenn er sich da frei bewegen kann.
Ja, also wenn er ein bisschen Wiese vor sich hat, dann ist er umso gefährlicher. Das hat man in seiner ersten Eintracht-Saison gesehen. Da war natürlich auch vieles auf ihn zugeschnitten. Da hat er den Ball bekommen, hat ihn sich gefühlt an der Mittellinie abgeholt und durfte loslaufen und was kreieren. Ich fand, da hat man ihm im vergangenen Sommer so ein bisschen seiner Stärken beraubt. Und dann ja, passierte ja auch immer wieder was in Richtung Knie. Immer wieder der Comeback-Versuch. So, jetzt hat er einmal auf Reset gedrückt und kann das hoffentlich in den verbleibenden Spielen nutzen.
Ja, ich habe ihn gefragt, ob seine Knieprobleme jetzt komplett weg sind, so ob das alles geklärt ist. Und er meinte, jeder, der Knieprobleme schon mal hatte oder so eine Verletzung, der weiß, wie schwierig das ist. Aber ich komme damit zurecht, so nach dem Motto. Also das muss man wohl weiterhin noch beobachten. Und es wäre ja auch überraschend, ehrlicherweise, wenn nach der langen Zeit, die er sich mit so etwas schon herumplagt, jetzt auf einmal alles mit einem Eingriff schwupp geklärt gewesen wäre.
Ja, und ich meine, wie viele Profifußballer gibt es, die nach der Karriere nicht mal mehr eine Wasserkiste anheben können, weil der Rücken durch ist?
Ja, wir können das ohne Profikarriere nicht mehr. Das ist ja das Problem. Aber ja, auch da, ich hatte ihn auch noch mal gefragt, also Lino nach dem neuen Trainer, und fand ich auch spannende Aussagen dabei, nämlich, dass Lars Konnetka sehr, 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 sehr viel, ich glaube, ich habe alle sehr zusammenbekommen, Fußballfachwissen hat und einfach einen genauen Plan hat. Und Lino meinte dann auch so etwas wie, wir wissen ganz genau, was wir tun müssen, wenn wir auf dem Platz sind. Und genau das ist das, was wir in dieser Phase der Saison brauchen. Und auch das ist ja auch nochmal ein Rückbezug zum Trainer zuvor, dass da vielleicht die Pläne, insbesondere in den Spielen, vielleicht nicht mehr so ausgeprägt waren, wie man sich das gewünscht hatte, wenn Spieler das schon so hervorheben, würde ich mal sagen.
Ja, vielleicht ist es aber auch so ein bisschen das Momentum, das dann ein neuer Trainer hat.
Klar, kann sein. Optik, Lars Konnetka, immer fresh gekleidet, ne?
Ja, super Hosen immer, finde ich. Ist, glaube ich, der modischste Eintracht-Trainer seit immer.
Gute Frage. Das müssen wir vielleicht noch mal in der Fotodatenbank hinaus herausfinden.
Aber ich wurde auch schon angesprochen, warum er denn keine Eintracht-Klamotten trägt. Aber mir ist es eigentlich egal. Soll er sein schickes Outfit am Rand gerne tragen?
Ja, also das ist mir auch vollkommen egal, wie er sich wohlfühlt. So soll er sich hinstellen. Aber ich finde, es ist gut, wenn er das selbst sich zusammensucht oder ob seine Frau das zusammenlegt. Mal gucken, müssen wir ihn vielleicht mal fragen. Auf jeden Fall Thumbs up, wie der Engländer sagt.
Weitermachen.
Gut so, gute Optik.
Genau. Apropos gute Optik, Tobi Feuerhahn wurde gesichtet, ja. Privat im Stadion. Mehrere Kommentare haben darauf hingewiesen und wir sollten ihn nach seiner Performance fragen. Mhm. In der Südkurve, ich glaube, er war nicht in der Südkurve, er ist da nur hinten lang getrottet und hat sich auf die Gegend gerade gesetzt, oder?
Mag sein. Also ich habe ihn nicht gesehen. Ich war wie üblich auf unseren Arbeitsplätzen und habe da keinen Feuerhahn gesehen. Habe dann auch nur die Social-Media-Kommentare gesehen. Und vielleicht führt ihr einfach mal aus, wie ihr unseren Tobi da gesehen habt.
Genau, gerne auch in den DMs.
Wer Fotos gemacht hat oder Videos, auch gerne schreiben.
Er ist ja schon unser most likable Player.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch unser Tobi. Ja, oder? Bestimmt auch bald mal wieder hier. Jetzt geht's nach Bochum. Die ganze zweite Liga oder eigentlich die halbe zweite Liga steckt ja noch im Abstiegskampf. Wie siehst du Bochum?
Kriselnd.
Schwierig, ne?
Ja, dachte man vor ein paar Wochen nicht. Aber vor ein paar Wochen dachte Hertha auch, sie wäre raus aus dem Aufstiegsrennen. Jetzt sind es, glaube ich, da nur 3 Punkte bis Hannover. Und die Eintracht hat 3 Punkte Rückstand zum VfL Bochum. das wäre doch mal wieder eine gute Chance, um jemanden mit reinzureißen und mal wieder einen Auswärtssieg zu feiern.
Ich glaube, wenn Eintracht 6 oder 7-0 gewinnt, sind sie an Bochum sogar vorbeigezogen. Das ist ja logischerweise möglich, wie wir schon anhand aller Offensivprobleme, genau, die es in den letzten 4 Jahren gab, hier gesehen haben. Aber klar, die kannst du nochmal richtig schön unter Druck setzen. Die hatten ihren Trainerwechsel schon, als Dieter Hecking abgestiegen ist und dann ersetzt wurde. Und da ist der Drive ja auch so ein Stück weit weg. Und ob Bochum nicht nochmal reagiert, wenn die jetzt gegen Eintracht nicht gewinnen, nicht ausgeschlossen. Was mit Düsseldorf passiert, wenn die jetzt gegen Kiel nicht gewinnen, nicht ausgeschlossen. Also da unten wird im Keller schon noch ein bisschen was passieren.
Mhm. Uwe Rösler sollte ja auch mal Eintracht-Trainer werden. Dann kam Henrik Petersen.
War das eine gute Wahl damals? Petersen war doch eigentlich kein schlechter, oder?
Der war halt ein absolut unbeschriebenes Blatt und alle haben sich, glaube ich, nach zig Jahren Thorsten Lieberknecht auf was Neues gefreut und deswegen hatte er reichlich Vorschusslorbeeren, aber es hat sich alles relativ schnell entzaubert. Und ja, Uwe Rösler ist danach nach Düsseldorf.
Mhm.
Ja, Leo, aber Rösler, Petersen, pipapo, ich glaube, Henrik Petersen hat 35 oder 36 Spiele am Stück mit Sheffield verloren. Da sind wir wieder zurück im Abstiegskampf.
Jens Hertel.
Und schwenken von England wieder nach Deutschland rüber. Ja, Bochum kann da wieder dick reinrutschen. In Münster, ich will es nicht jinxen, aber ist da der Trainerwechsel-Effekt vielleicht schon verpufft?
Ja, das war, ich glaube, die haben sich verwechselt. Ich glaube, du
wollten eigentlich Sandro Schwarz holen.
Ja, irgendeinen, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Variante war nach einem Trainer, der eher Fußball spielend coachen will und dahingehend eine Mannschaft zusammengestellt bekommen hat, einen jüngeren Trainer, der eine andere Ansprache hat, dann so einen alten Fahrensmann reinzuholen. Ich meine, das wäre hier in früheren Eintracht-Zeiten sicherlich auch eine Option gewesen, dass auch so ein Alois Schwarz hier dann auftaucht als Nachfolger von Heiner Backhaus. Ich bin relativ froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, obwohl natürlich das Ende offen ist. Es kann natürlich sein, dass Münster sich mit Alois Schwarz rettet. Aber Stand jetzt kann es in der Tabelle gerne so bleiben, dass Fürth und Münster runtergehen.
Die einzigen, die noch nicht getauscht haben, Arminia Bielefeld, meine ich, ne?
Bielefeld hat noch nicht, Düsseldorf hat schon.
Und Fürth hat schon.
Fürth hat auch schon. Stimmt, Bielefeld, die hangeln sich immer so ein Stück weit überm Strich, ne?
Und gewinnen zur richtigen Zeit ihre Spiele.
Aber auch da,
das ist ja Eintracht schon mal zum Verhängnis geworden.
Ja, wie siehst du das Restprogramm insgesamt? Also, wir haben Bochum, Kiel, Kaiserslautern, Hertha, Dresden, Schalke. Wie viele Punkte musst du daraus noch holen?
Ich will mich nicht auf eine konkrete Punktezahl festlegen, aber auf jeden Fall mehr als in den vergangenen Jahren. Daran glaube ich fest, dass es dieses Jahr noch mal ein Stück brutaler ist. Dass es wahrscheinlich auch drauf ankommt, dass du mal so eine kleine Serie startest, die ein kleines Pölsterchen erspielst, weil Eintracht ja auch in den vergangenen Zweitliga-Jahren nicht der absolute Auswärtschamp war.
2 Heim, 4 Auswärts, Dresden und Hertha zu Hause, den Rest gibt's auswärts. Und glaubst du, das spielt so eine große Rolle, Heim-Auswärts?
Beim Blick auf die Vergangenheit schon. Ne?
Und jetzt in der Crunch-Time?
Kann eine Rolle spielen. So ein Heimpublikum, das kann dir ja auch mal mit einem positiven Flow Punkte erschreien.
Mhm. Aber gut, gucken wir mal, wie sich das ergibt. Ich glaube locker, du brauchst 38, 39 Punkte. Das wären jetzt noch eigentlich 3 Siege aus den Spielen. Und ich hatte eigentlich fest eingerechnet, dass 3 Punkte gegen Nürnberg damit draufstehen in der Geschichte, weil dann die auch absolut möglich waren, weil Nürnberg
wäre schon mal eine Prise entspannter.
Weil Nürnberg wirklich auch gruselig war und grausam. Also klar hat Eintracht da sicherlich auch einen Teil zu beigetragen, dass Nürnberg überhaupt nicht so richtig raus ins Spielen gekommen ist. Aber die wussten gar nicht, wie die 1-0 geführt haben und wie die am Ende noch den Punkt geholt haben. Ich fand, das Spiel war echt unterstes Niveau. Und Nürnberg am Ende hin sogar noch ein Stück weit schlechter als Braunschweig, die es ja zweite Halbzeit dann sogar ganz gut, ganz ordentlich gemacht haben.
Ja, aber das Gefühl, mit dem man aus dem Spiel rausgegangen ist, war doch eigentlich trotzdem positiv. Tempelmann Comeback, Mijatovic Tordebüt, dann am Ende noch einen Punkt erkämpft, obwohl es eigentlich 3 hätten sein müssen. Es ist so ein bisschen trügerisch, dass man vielleicht am Ende dasteht und sich denkt, oh, man hat auf Strecke vielleicht ein paar Punkte zu viel liegen lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Und vielleicht auch zu viele Schiedsrichter verloren.
War es ein Elfmeter an Aydin?
Kann man das überhaupt noch sagen? Ich finde, es wurde schon so viel Scheiße gepfiffen dieses Jahr auch auf anderen Plätzen. Ja, für sowas gab es bestimmt schon mal Elfmeter, aber so aus der Fußballsicht würde ich sagen, ja, war es eine Prise zu wenig.
Na, ich glaube, du kannst ihn geben und Nürnberg darf sich nicht beschweren, wenn es den gibt. Und wenn sich die Szene nochmal angeguckt wird am Bildschirm von den Schiedsrichtern, dann siehst du ja auch ein Gezerre, das wahrscheinlich im Standbild dann auch wieder so aussieht, als würde Aydin niedergerungen werden komplett. Er macht halt noch einen Schritt so nach diesem Zerren und hätte wahrscheinlich weiterlaufen können. Und bestimmt dadurch entscheidet der Schiedsrichter nicht auf den Elfmeter. Aber ich finde es okay, dass es den nicht gibt. Wahrscheinlich hätte Eintracht ihn gegen sich bekommen.
Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte glaubt ihr, hat Eintracht in dieser Saison schon durch Schiedsrichterentscheidungen verloren?
Tausende. Und Bochum? Tausend. Dein Tipp?
Mein Tipp ist, es gibt einen 2:1 Auswärtssieg an der Kastropper Straße. Mijatovic trifft und Opoku.
Okay, wild. Gut. Ach, ihr macht jetzt immer so Tipps, wer die Tore schießt und so. Oder was? Haben Tori und du, habt ihr euch da abgesprochen? Um noch unangreifbarer zu sein? Mhm.
Hatten wir schon jemals recht, ist doch wieder die andere Frage.
Natürlich nicht. Einmal hatte Tobi recht mit irgendeinem Tipp, aber nicht mit
dem Torschützen. Natürlich Tobi.
Natürlich Tobi. Wer denn sonst?
Genau. Schließen wir die Tobi Feuerhahn-Huldigungsfolge hiermit?
Ja, wir machen noch kurz heute, weil wir haben noch ein Auswärtsspiel diese Woche. Fahren noch jemanden besuchen im Rahmen von Studio Blau-Gelb und es wird eine Art Sonderfolge am Donnerstag wahrscheinlich geben.